Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Soccer Kinetics Podcast. Mit mir heute am Start, ich sehe ihn durch meinen Laptop, der Raffi Rochner von Körperbau Lemgo, eine Physiotherapiepraxis, die in meinen Augen absolut führend im deutschsprachigen Raum ist und auf eine ganz spannende und einzigartige Weise Training und Therapie kombiniert. Gerade auch im biomechanischen Bereich extrem cooler Content, extrem coole Ansätze, die die Jungs und Mädels von Körperbau Lemgo verfolgen. Ich war letztes Jahr selber dort am Start, habe eine Fortbildung besucht beim Raffi, fand es auch extrem spannend, extrem wertvoll. Ist, glaube ich, ja auch für viele Fußballer eine coole Sache, in dem Bereich ein paar Steps weiterzugehen. Und dann dachte ich mir, hey, ich lade den Raffi einfach mal ein in unseren Soccer Kinetics Podcast, dann kann er da seine Ideen, seine Ansätze von Training teilen. An der Stelle, Raffi, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich weiß, wie busy du bist. Und für den Start hätte ich einfach gesagt, stell dich doch gern mal den Zuhörern der Soccer Kinetics Community kurz vor.
Ja, hi, ich bin ja gerade schon hier fast von dir abgefeiert worden. Das war danke, dass ich hier sein darf. Ich bin auch gerade so noch mitten am Arbeitstag. Also ich habe bis gerade habe ich Patienten behandelt und Sportler trainiert. Und gleich nach dem Podcast geht es auch noch weiter damit. Also das haben wir jetzt so zwischendurch eingeschoben. Ja, ich bin Raffi, bin von Haus aus erstmal Physiotherapeut. Habe dann so alle möglichen Fortbildungen besucht, glaube ich, die so klassisch, die man machen muss, um sich einfach vorzubilden. Habe dann auch studiert. Ob man das machen muss, weiß ich nicht genau, aber ich fand es ganz interessant. Und habe eben, weil ich den deutschen Markt nicht so ganz innovativ fand, mich sehr nach Amerika orientiert, vor über 10 Jahren schon. Und habe dann in Amerika eine Menge Fortbildung gemacht und ja, so bin ich in diesen ganzen Bereich gekommen, mit dem ich heute arbeite. Wir haben vor fast 10 Jahren eine Praxis aufgemacht, Körperbau, wie du schon sagst, in Lemgo, und betreuen da eben, ja, Average Dudes, also ganz normale Patienten hier aus der Stadt, aus der Umgebung, aber eben auch eine Menge Sportler. Wir sind vor allem viel im Handball, viel im Fußball, Profiboxen und so unterwegs. Ja, und das ist so in den letzten 10 Jahren herangewachsen bei uns.
Ja, sehr cool, sehr cool. Ich war, und da musste ich jetzt auch gestern schon an dich denken, also jetzt nicht nur, weil wir heute Podcast machen, sondern auch so, ich war gestern im Gym und ich habe vor ein paar Wochen eine Übung von euch gesehen, die ihr mit dem Handballer von euch gemacht habt, der auch oft bei euch auf Social Media zu sehen ist. Ich glaube, Lukas Firnhaber heißt der. Und zwar die Übung war...
Der Kreuzbandreha.
Und die Übung, die ich dort gesehen habe, waren die Split Squat Isos, ja. Und da habe ich jetzt das zweite Mal schon eingebaut. Junge, ey, meine Oberschenkel, die haben danach gebrannt. Brutal, brutal, ich sag's dir. Und das Paradoxe bei mir im Gym ist, ich bin in München in dem Elbgym. Und das ist so, das ist unten im UG und da fährt quasi eine Rolltreppe runter und hoch. Ich finde es immer auch schon paradox, dass da ins Gym eine Rolltreppe hingeht. Und gestern würde ich nach diesem Beintraining, die Isos waren ganz am Ende, dachte mir, boah, ey. Zum Glück kommt jetzt gleich die Rolltreppe und genau gestern war die Rolltreppe nach oben ausgefallen.
Das war wahrscheinlich auch irgendwie, also ein Wink von irgendwem, glaube ich. Und ja, ich sage dir auch eins, Isos sind auch heftig underrated, muss man wirklich sagen. Also das war, glaube ich, ganz früher war Isometrie mal so ein Ding so in der Reha. Am Anfang kann man das machen, das ist nicht groß belastend und so, bis man irgendwann verstanden hat, okay, mit Bindegewebe macht das jede Menge. Macht natürlich auch guten Hypertrophie-Reiz. Zwar jetzt auch primär erstmal den Winkel, den man trainiert, aber ist vor allem fürs Bindegewebe und für so Sehnenstrukturen extremst gut, extrem gut auch zur Schmerzlinderung. Und Isometrie, da sind wir große Fans von, kann ich dir ganz klar sagen. Also das ist schön, um Leute auch da eine Grenze zu bringen, ohne die, wenn wir von Average Tools sprechen, zu überlasten, glaube ich. Und bei Profis ist es natürlich etwas, wo man auch an die Schwelle gut einfach gehen kann, schnell und die nochmal gut ausbrennen kann.
Voll. Und ich finde auch einfach, so die Abwechslung macht es. Also konzentrische Belastungen, exzentrische Belastungen, isometrische Belastungen, irgendwie jede Belastungsform hatte dann auch irgendwo einen Mehrwert. Und ich habe auch vor, ich glaube, einem halben Jahr mal eine sehr spannende Studie gesehen, dass zum Beispiel gerade diese isometrischen Holds sehr, sehr gut sind, wenn man Bluthochdruck hat. Also weißt, das ist dann auch häufig immer so, wann setze ich welche Übung ein? Also es muss halt irgendwo der Hintergrund und die Intention stimmen und so schaffe ich eigentlich, also so gibt es für mich relativ wenig schlechte Übungen, sondern es gibt halt dann eher Übungen, die in dem Kontext nicht so angemessen sind oder dann eben für den Fall sehr, sehr gut sind. Weißt du, ich meine?
Du sprichst mir Total aus der Seele. Das ist in der Therapie, aber auch in der Trainingswelt genauso. Weil, also nichts ist ja schlecht und verkehrt. Aber die meisten Leute müssen einfach wahrscheinlich zielgerichtet lernen, wann kann ich was mit wem machen und warum. Das Warum ist, glaube ich, immer die entscheidende Frage. Warum mache ich etwas? Und zu welchem Zeitpunkt vielleicht? Es hat mich heute noch eine Patientin gefragt. Der was am Knie behandelt, mit einem Schröpfglasputz gemacht. Er ist Schröpfen gut, habe ich gesagt. Ja, in diesem Fall bei dir, genau für das Problem, müssen wir das jetzt gerade machen. Aber ich kann nicht pauschalisieren, bei dem und dem mache ich Schröpfen, bei dem und dem mache ich eine Isometrie. Und ich bilde ja eine Menge Therapeuten auch aus. Und genau um sowas geht es auch. Wann mache ich mit wem was und warum? Man sieht ja eine Menge fancy Übungen so auf Instagram. Das ist ja so ein Riesending auch. Und dann noch zu verstehen, wann mache ich das auch tatsächlich? Dann ist man wirklich so, ja, High Class, glaube ich, unterwegs erst. Und das ist wohl auch ein Bestreben. Und das ist in der Physiotherapie klassisch gar nicht gegeben, weil wir Therapeuten haben vom Training gar keinen Plan, uns auf den Punkt zu bringen. Und das habe ich mir selber durch viele Fortbildungen und so in den letzten 10 Jahren auch erst erarbeitet tatsächlich. Und das ist auch ein großes Bestreben von mir, dass die Physiotherapie sich dahin entwickelt, ne? Dass wir einfach Plan haben von Training, weil wir hören es von Trainern oft genug an, ja, ihr habt gar keinen Plan von Training. Stimmt ja auch. Aber wir können das halt eben, das Wissen uns auch gut einfach holen.
Ja, voll. Also da habe ich auch wirklich letztes Jahr gemerkt, wo ich die Fortbildung bei euch besucht habe, dass ihr da einfach so cool die Brücke schlagt von Therapie auf Training. Und irgendwo ist es auch ähnlich wie bei uns bei Soccer Kinetics, dass man dann halt irgendwie einen Eintrittsweg hat in diese Sportwelt, in diese Trainingswelt, ob das jetzt ein Studium ist oder eine Physio-Ausbildung ist. Und dann besucht man einfach weiter noch Fortbildungen und pickt sich da so das Beste raus und kreiert dann so sein eigenes Puzzle. Und jetzt gerade auch bei dir, du hast es vorhin mal so kurz gesagt, zur Ausbildung, dann Studium noch, dann zig Ausbildungen. Ich glaube, letztes Jahr in der Fortbildung hast du am Anfang gemeint, dass du gerade sogar noch mal irgendwie einen Master machst. Also es ist ja auch so, dass du das ja extrem vorlebst. Also ich weiß, du bist sehr bescheiden, aber ich finde, das kann man hier einfach auch mal rausstellen, dass du da einfach immer noch dran bist und schaust, dass du dich weiterentwickelst. Und dementsprechend ist es auch einfach, glaube ich, richtig cool. Ja, als Teilnehmer, als junger Physio bei euch irgendwie auch noch mal sich weiterentwickeln zu können. Weil du es gerade
Ja, das ist
angesprochen hast. Ja?
das, was ich oft sage. So, ich hätte mir selber, glaube ich, auch, egal ob ich jetzt also junger Physio oder auch älterer Physio, ob ich jetzt Coach bin, Trainer oder so, sowas, was wir jetzt machen, hätte ich mir auch gewünscht. Weil ich habe natürlich einen ultralangen Weg. Also jetzt 15 Jahre bin ich im Job ungefähr, 15,5, 10 Jahre so sehr gezielt, würde ich mal sagen. Hätte mir einfach mal so einen Fahrplan auch für mich gewünscht. Und das versuchen wir schon Leuten zu geben. Und deswegen ist so diese Fortbildung, Human Development nennen wir das, die ist auch so für Physios der Weg ins Training und gleichzeitig lernen Coaches und Trainer so, aber wie mache ich aus Übung eine Therapie, um ein Problem zu lösen? Und da schlagen wir genau diese Brücke. Das ist, glaube ich, in Deutschland auch sehr einmalig mit unseren Ansätzen, was wir so machen. Und so können wir eben viele Leute dazu befähigen, einfach mit Problemen besser umzugehen bei Kunden und Patienten, damit die einfach wieder richtig performen können. Dann am Ende ist ja immer die Performance das wichtigste Ziel. Das Performance kann für einen Sportler sein, Bundesliga zu spielen oder Champions League. Für einen Average Dude kann das sein, ich will wieder einen Trippelschmerz heruntergehen. So. Und diese Brücke, die wollen wir halt eigentlich komplett eigentlich aufbauen. Und haben wir aufgebaut mittlerweile, glaube ich.
Ja, voll. Also ich sehe da wirklich auch viele Parallelen zu unserer Firma. Einfach auch dieser eigene Antrieb, dass man irgendwie was aufbaut. Jetzt die Ausbildung bei euch oder jetzt die Soccer Kinetics Ausbildung bei uns, was man sich selber irgendwie als junger Coach oder junger Physio gewünscht hat, ist, finde ich, immer auch ein schöner Antrieb in die Richtung dann auch, ja, Vollgas zu geben, sage ich jetzt mal. Du hast es vorhin gerade schon kurz angesprochen, diese fancy Übungen auf Instagram. Jetzt erstmal Shoutout auch an euer Instagram. Da sieht man ja wirklich auch Übungen, die sieht man sonst nirgendwo. Ich sage jetzt mal gerade verschiedene Hinge-Bewegungen oder auch andere Bewegungsmuster, die eigentlich gar nicht arg anstrengend aussehen. Und dann geht man da mal rein in so einen Hinge oder in eine andere Bewegung. Man positioniert die Gelenke genauso, wie ihr es sagt, und auf einmal shakert da der ganze Körper. Was passiert da eigentlich oder warum sind solche Übungen so wertvoll? Vielleicht kannst du die Übung auch noch mal ein bisschen genauer erklären, dass es sich die Zuhörer auch besser vorstellen können.
Auf jeden Fall. Also, wenn man unser Instagram sehen möchte, also @körperbaulembo, da sieht man häufig so Übungen, wo so Leute rumzittern, abzittern irgendwie. Und dann höre ich mir oft an, kriege DMs, so, das ist irgendwie fake und so. Und dann lade ich immer alle Leute an, kommt gerne vorbei. Ich kann euch das gerne zeigen, was dann passiert.
Also ich kann es bestätigen, es ist irre. Es ist irre, wirklich. Und ich mache auch schon seit ein paar Tagen Sport und bin einigermaßen fit. Es ist brutal.
Ja, wir nennen das Ganze so Retentioning. Das ist was ganz Junges, da gibt es jetzt auch keine große Literatur drüber oder so. Und gibt verschiedene Theorien. A, es ist natürlich erstmal muskuläre Ermüdung, keine Frage. Vielleicht auch bei einer exzentrischen Belastung und bei einer nachlassenden Belastung, dann können Muskeln mal zittern. Aber der viel wichtigere Fall ist eigentlich, unsere Idee ist, also Training ist immer sehr muskelbasiert. Unsere Idee ist immer mehr, das ist vielleicht auch ein bisschen eine amerikanische Sichtweise, knochenbasiertes Krafttraining zu machen. Wir positionieren Knochen zueinander im Raum, denn die Knochen zueinander bestimmen eigentlich letztendlich, wie gut kann ein Muskel anspannen. Der Muskel braucht den Nerv zum Anspannen, das Gehirn, also das Rückenmark und den peripheren Nerv, das ist total wichtig. Und dann muss die Gelenkstellung darüber entscheiden, wie kann man Muskel anspannen. Das heißt, wir positionieren ein Gelenk in einer speziellen Position oder Gelenke zueinander. Und dann haben wir einen großen neuronalen Input, also einen großen Input vom zentralen Nervensystem auf diese Position. Die ist fürs Gehirn häufig, sagen wir mal, ungewohnt. Ja, das kannst du dir vorstellen, ein bisschen wie eine Landkarte, wo so weiße Flecken drauf sind. Ja, dein Gehirn kennt das gar nicht, wo du gerade hinbewegen musst. Und wir wollen diese weißen Flecken eigentlich mit Farbe füllen. Und wenn du jetzt in den dunklen Raum reingehst, dann wirst du ja deine Hände nach vorne ausstrecken erstmal, weil das auch für dich unsicher ist irgendwie. Und das ist bei Bewegungsmustern, die wir Leuten beibringen, am Anfang auch so. Die bewegen in Ranges oder in Bereichen, wo sie nicht waren. Dann Muskeln zittern da, weil das ein koordinatives Problem ist. Und wir füllen dann diese Muster mit Spannung. Dann kommt es zu diesem krassen Abschäken, was natürlich auch total fancy aussieht und Bock macht, keine Frage. Und dann integrieren wir diese Position wieder in das zentrale Nervensystem. Und dann haben Leute plötzlich einfach eine ganze Landkarte in ihrem Gehirn wieder von der Bewegung und können deswegen einfach, haben weniger Schmerzen, haben eine gute Beweglichkeit. Hinge ist ein sehr schönes Beispiel. Bei den ganzen Hüftpatienten ist es eine magische Übung häufig. Auch bei Fußballern mit Leistenbeschwerden zum Beispiel habe ich schon etliche Bundesliga-Profis gehabt. Einmal Hinge, Leistenschmerz weg. So, schau mal, eine Entzündung seit einem halben Jahr, in Anführungszeichen. Ist interessant. Weil deren Gehirn es einfach wieder verarbeiten kann und deren Strukturen es wieder lernen, da belastet zu werden.
Ja, cool. Also sind auch echt einige Übungen gerade in dem Kontext dabei, die ich seitdem auch in mein eigenes Training integriere und auch in das Training mit meinen Spielern im Einzeltraining. Ja, weil das schon auch, wie du es gerade beschrieben hast, sehr wertvoll ist. Wir sprechen auch bei Soccer Kinetics häufig von so einer Bewegungslandkarte. Ja, dass es einfach wichtig ist, dass mein Gehirn meinen Körper gut ansteuern kann und dass es irgendwie auch, ja, klar ist, wie sich eine Bewegung anfühlt. Und da kommt es eben darauf an, wie du es jetzt beschrieben hast, dass die Knochen, die Gelenke in einem richtigen Winkel zueinander stehen und gleichzeitig auch, dass es wichtig ist, Erfahrung in verschiedenen Bewegungen auch zu haben. Stichwort Bewegungsvielseitigkeit oder Bewegungsvielfalt. Was ja auch ein sehr großes Topic war letztes Jahr in der Ausbildung, was ich auch sehr spannend fand, ist die Atmung. Jetzt sage ich mal ganz salopp. Bewusst überspitzt, so jeder atmet doch, was kann man da denn falsch machen, Raffi?
Ja, also erstmal schön, dass Leute atmen, weil das hält einen schon am Leben. Und Atmen ist ja zum Glück was Autonomes. Aber also Atmung ist für mich persönlich so die eierlegende Wollmilchsau. Die kann halt alles. Ja, denn Atmung ist das Einzige, und ich mag das Wort nicht so richtig gerne, aber ich muss es jetzt mal verwenden, wahrscheinlich was ganzheitlich ist im Training. Atmung kann zum einen, das soll mich am Leben halten, okay, das kann mein Nervensystem stimulieren, ich kann das damit hochfahren oder runterfahren. Ich kann biochemische Zustände in meinem Körper verändern, also CO2, O2 und Stickstoffmonoxid und sowas zum Beispiel. Ja, ich kann die Biomechanik damit verändern, denn unser Körper bewegt sich bei jedem Atemzug, selbst bis in die Füße. Das ist ganz interessant. Kann ich damit Positionen verändern? Ich kann Flüssigkeit im Körper verschieben und so. Deswegen ist Atmung für mich das Einzige, was eigentlich alles gleichzeitig kann. Und für mich ist eine Sache ganz wichtig. Wenn ich Positionen im Training erarbeite und lerne, dann muss ich darin atmen können. Und wenn ich das nicht kann, dann werde ich für mein Gehirn immer unsicher sein. Und wenn ich meine Atmung aber grundlegend schon nicht in Ruhe sinnvoll beherrsche und damit Positionen verändern kann, dann wird das unter Belastung, unter Stress bei einer Spielsportart wie Fußball zum Beispiel niemals gehen. Und deshalb ist die Basis unserer Arbeit immer die Atmung. Und im Level 1 rede ich da ja fast 2 Tage drüber. Und man könnte dafür 10, darüber 10 Tage reden. Aber wir machen das ja so, dass die Fortbildung, sagen wir mal, zu wahrscheinlich 75% praktisch ungefähr ist oder 80% tippe ich mal. Denn wir sind alle Praktiker letztendlich. Wir wollen ja in der Praxis mit Leuten arbeiten. Wir zeigen da 95 wichtigsten Prozente einer jeden Übung oder einer jeden Trainingsform, glaube ich. Und deshalb ist das die Basis. Und oftmals sehe ich das, wenn die Fortbildung anfängt, dann sage ich, ja, wir sprechen heute über Atmung, dann verdrehen so ein paar Physios die Augen, weil die glauben, wir reden jetzt über Atemtherapie wie eine Ausbildung, das ist echt ein langweiliges Fach. Und nach Tag 1 sind die alle so geflasht, dass sie sagen, krass, ich wusste gar nicht, was man damit alles machen kann. Die Schulter ist beweglicher geworden, ich habe mein Nervensystem reguliert, ich bin plötzlich kann meinen Fuß besser abrollen. Also es ist schon auch so magisch ein bisschen mit der Atmung, finde ich. Und das ist völlig underrated.
Voll. Also 100%. Ich habe es auch echt damals ein bisschen unterschätzt, weil, also ich wusste so, dass das Thema Atmung schon auch ja, ein Fass ohne Boden ist und klar natürlich so die Klassiker, ja, Nasenatmung und Stack und Zungenposition und so weiter und so fort, habe ich auch schon alles so ein bisschen drauf gehabt. Aber dann auch gerade nochmal, wie ihr oder wie du da in die Tiefe gegangen seid und auch die Drills und Übungen dazu, also das war insane. Ich wollte eigentlich abends, wollte ich noch ins Gym irgendwo in ein Lambo gehen, habe schon bei meiner Wellpass-App geschaut, wo ich trainieren kann. Und dann war ich am Abend so platt, nur von diesen vermeintlichen Atemdrills, dass ich gesagt habe, boah, ey, ich gehe jetzt ins Hotel, ich esse noch was. Und selbst da war ich weiß nicht, ich habe mich allein in so eine Pizzeria gesessen und habe die gegessen. Ich war kognitiv wirklich die erste Stunde nach dem ersten Tag von der Fortbildung Matsche, weil ey, das war anstrengend zu atmen.
Ja, das ist das Interessante, das sagen ja alle tatsächlich. Es ist also egal, auf welchem Leistungsstand man kommt. Alle sagen nach Tag 1, boah, ich war so fertig danach, obwohl wir nur hier so ein bisschen rumgeatmet haben, in Anführungszeichen. Das finde ich ja doppelt und dreifach spannend. Und ich kann dir selber sagen, ich bin halt nie krank. Also 10 Jahre selbstständig, außer Corona war ich nie krank. Und dann war ich mal in den USA und wir haben die ersten Atemübungen da gemacht, die ich so gelernt habe damals. Ich hatte erstmal nächsten Tag Fieber, war völlig fertig. Das macht mit dem System einfach so viel und das dann natürlich auch bewusst zu steuern, ist halt schon eine hohe Kunst auch und viele der Athleten, die wir betreuen, die performen einfach so unglaublich viel besser, nur weil die jetzt mal ihre Atemmuster verbessert haben, also die haben solche Leistungssprünge, das ist kaum in Worte zu fassen bei manchen Leuten.
Crazy. Wir haben es gerade auch schon kurz angesprochen, Stichwort Stack. Kannst du das vielleicht nur mal kurz erklären, was der Stack ist? Und dann auch noch eine Frage von mir. Ist der Stack eine Position, die ich vor allem in, ich sag jetzt mal, ruhenden Positionen halte, statischen Positionen halte? Oder habe ich tendenziell auch einen Stack, wenn ich mich bewege?
Das ist eine Frage, die kommt auch immer wieder. Also der Stack quasi, also wir reden davon Joint Stacking, das heißt, wir positionieren Gelenke übereinander vertikal im Raum und der Stack ist quasi die Position zwischen Becken und Brustkorb. Wir nehmen dann uns zwei Zylinder, der untere Zylinder ist das Becken, der obere Zylinder ist der Brustkorb. Wenn ich die genau vertikal übereinander bringe, dann steht das in einer Linie und ich bin in einer neutralen Position. Das heißt, meine Wirbelsäule ist neutral eingestellt und von neutral, von null sozusagen, kann ich in alle Richtungen am freisten, am besten bewegen. Aber also die meisten Bewegungsoptionen, davon sprechen wir immer eigentlich, von einer großen Bewegungsvariabilität und vielen Bewegungsoptionen. Wenn ich schon mit verschobenen Zylindern starte, dann habe ich eben in manche Richtung einen weiteren Weg. Habe dann Bewegungseinschränkungen, vielleicht noch eine Schmerzsymptomatik oder eben einfach eine Performance-Reduktion. Und deshalb arbeiten wir immer an diesen ja, neutralen Positionen, weil das ist das Problem, das können die Leute auch nicht. Die können immer nur Extreme. Die können die Zylinder brutal verschieben, aber die miteinander halten, da haben sie einfach große Probleme und von dort mal zu bewegen. Und das kannst du dir so vorstellen, ja, dass dein Nervensystem, wenn du es belädst mit neuronalem Stress und myofaszialen Stress, also mit Muskeltraining quasi, dann passt sich das System ja daran an. Dein Gehirn checkt dann oder lernt, das ist eine normale Position für mich. Und je stärker ich diese Position im Stack halt stresse, desto besser nehme ich die autonom ein. Das heißt, bei einer Spielsportart muss jetzt ein Spieler nicht darauf achten, einen Stack zu halten. Denn das ist ja bei einer Sportart wie Fußball gar nicht möglich. Du kannst ja nicht sagen, ja, wenn er jetzt sprintet, muss er seinen Brustkorb über dem Becken permanent halten. Der soll sich ja frei bewegen können. Wenn für dein Gehirn aber autonom normal ist, dass es positioniert, wirst du das immer weiter einhalten und dich daraus automatisch bewegen. Das heißt, das Ziel ist immer, eine gesteckte Position zu erlernen, dazu atmen, das heißt, dem Sicherheit zu vermitteln und dann das schwerer zu beladen mit Übung XY, völlig egal erstmal.
Damit sie dann wieder aus dem Kraft kommen dann so, oder?
Auf jeden Fall. Also wir machen ja, wie jeder andere hoffentlich auch, klassisches Krafttraining, würde ich jetzt mal sagen. Also mal die Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, ja, whatever, ne?
Ballern halt.
Ja. Aber eben mit einer Form, in der ich eine gute Range habe, in der ich eine gute Bewegungsmöglichkeit habe und in mich mein System auch verbessere. Die Frage ist jetzt, verbessere ich bei der Kniebeuge nur, in Anführungszeichen, meine Mobilität ein bisschen um die Oberschenkel und Po-Kraft? Oder mache ich noch Bewegungsgains, indem ich meinen Brustkorb gut positioniere und dann noch den Übertrag zu anderen Dingen halt besser verbessere? Und das ist unser großes Ziel mit Training einfach. Deshalb haben wir diese Grundlagen, Atmung, Retentioning, wo Leute einfach abzittern, um diese Position zu erlernen. Und dann wird die Position immer schwer beladen, damit ich einen Übertrag habe, möglichst auf das Ziel der Person. Meistens Performance.
Ja. Ja, das finde ich auch so das Coole bei euch. Und auch da sehe ich jetzt wieder ein paar Parallelen, dass ihr da einfach auch nicht in so Extreme geratet und sagt so, ja, hier Krafttraining ist nicht so gut oder das ist nicht so und das soll man nicht machen, sondern dass ihr da einfach, ja, eher so den Weg aufzeigt, okay, um halt ein System schwer zu beladen, sollten halt die Basics erstmal stimmen und dazu sollte halt hier ein gewisser Stack da sein, sage ich jetzt mal, und die Atmung sollte funktionieren, aber dann einfach auch Schritt für Schritt das System zu beladen und da ja einfach sauber Step für Step die Leute dann auch abzuholen, was ich wirklich als extrem, extrem wertvoll ansehe. Raffi, du hast es eingangs gesagt, ihr arbeitet mit Sportlern, auch mit vielen Ballsportlern, Fußball, Handball. Ich habe auch gesehen, dass dein Gründerkollege, der Jan, die Berlin, hol mich ab.
Underdogs.
Genau, Underdogs auch als Therapeut und Trainer begleitet hat. Was sind denn so aus deiner und aus eurer Erfahrung so die häufigsten Problematiken bei Fußballern, die ihr seht? Und was für Ansätze habt ihr da?
Also Fußball ist es sehr, sehr klar, meiner Meinung nach, welche Probleme immer wieder kommen. Das ist klassisch natürlich Unterextremität, glaube ich. Also Knie, Fuß, Hüfte. Knie am meisten ist traumatisch, also Kreuzbandrisse, Meniskusschäden oder Außenbandrisse. Aber die größeren Probleme langfristig so durch die Sportart ist primär Hüfte oder Fuß. Also so Leistenbeschwerden beim Schießen zum Beispiel ist ein Klassiker. Immer wieder Fußprobleme, weil auch das Schussbein in der Fußmechanik sich deutlich verändert im Verhältnis zum anderen Bein. Und was war die Frage eigentlich nochmal? Darauf komme ich jetzt nochmal ganz anders.
Wie häufig ist es gerade? Das ist ein langer Arbeitssatz schon, gell? Man muss gleich nachher nochmal ran, hast gesagt. Also die häufigsten Probleme bei Fußballern und was da eure Ansätze sind.
Ja. Ja, okay, genau das. Also Hüfte und Sprunggelenk würde ich mal als rausgreifen tatsächlich. Fußball ist halt super dominant in der vorderen Kette. Ja? Durch Sprint und Schussbewegungen haben Fußballer von Natur aus einfach eine relativ ungünstige Balance zwischen vorderem und hinterer Muskulatur der Beine. So. Und dann hat man dadurch, dass die Sportart auch sehr asymmetrisch ist, was Sprint angeht zum einen. Also wenn du ein Armpendel bei Fußballern anschaust, wenn du mit dem Ball läufst, kannst du keinen normalen Armpendel wie beim Joggen oder beim Sprinten, sondern einen wird immer parallel geführt, damit ich eine Ballkontrolle habe. Das heißt, da habe ich schon mal ein Problem der Wirbelsäule irgendwie in Rotation. Das schlägt sich häufig auf die Hüfte schlecht aus. Denn wenn ich oben schlecht rotieren kann, rotiere ich häufig unten auch schlecht. Dann habe ich dominant immer ein Schussbein, jedenfalls meistens. Das heißt, da habe ich die nächste Asymmetrie im Fuß oder in der Hüfte oder im Knie eben auch. Und wir arbeiten grundsätzlich daran, körperliche Asymmetrien, die erstmal normal sind, aber so zu verändern, dass wir trotzdem noch genug Bewegungsoptionen haben, denn sonst werde ich sehr einseitig. Deshalb kann man grob bei Fußballern grob erstmal sagen, in der Regel trainiert man mit den Rotationen der Wirbelsäule in speziell eine Richtung. Dann muss man häufig die hintere Kette mal richtig beladen, also sagen wir mal Hinges, Romanian Deadlifts und sowas, da wo einfach Schwächen entstehen. Und wir arbeiten super viel an der Fußmechanik, an der Zehenmechanik, denn auch die Fußballschuhe, und da haben die Spieler echt krasse Vorteile, manche haben eine Nummer zu klein, manche haben zwei Nummern zu groß, die passen ja selten in die Schuhe, weil die ein besseres Ballgefühl haben. Es ist
Fußballern. Das ist
ja
brutal.
Es ist wirklich brutal. Und wenn du schon an der Hüfte, am Brustkorb und am Fuß arbeitest, sagen wir mal, wir nehmen uns nur drei Übungen raus, da klingt das vielleicht ein bisschen von mir so hochtrabend, aber dann kannst du wahrscheinlich 80% der Fußballerprobleme schon beheben. Tatsächlich.
Mhm.
Ja.
Okay, verstehe. Also vor allem hintere Kette, Fußmechanik und dann auch, du hast gemeint, Rotationen, vor allem in eine Richtung am Anfang. Warum? Hintergrund ist der, ich habe auch bei uns in der Masterclass vor ein paar Wochen eine Studie reingepackt, dass bereits bei 14-jährigen Fußballern im Vergleich zu Nicht-Fußballern zu sehen ist, dass die Trunk Rotation, die Rotation vom Oberkörper, ich glaube, in die Richtung vom Schussbein, ich glaube, Schussbein war es, dass es da schon wirklich auffällige Veränderungen gab. Das heißt, Rotation quasi in die andere Richtung, um das dann erstmal wieder auszugleichen und jetzt quasi wie bildlich gesprochen bei so einem Haus das Fundament wieder unter das Haus zu rücken. Ganz einfach ausgedrückt.
Genau das, also du rotierst dich in deiner Wirbelsäule zu deinem Schussbein, zum dominanten Bein, immer viel stärker und das ist unter großer Last. Du musst ja, wenn ich jetzt mit rechts schieße, das rechte Bein nach links über die Mittellinie rüberbringen, um den Ball halt hart zu treffen. Deshalb muss ich meinen Brustkorb mehr nach rechts rotieren, um eine Gegenkraft aufzubauen. Wenn ich mich komplett nach links rotiere, kippe ich ja einfach um. Das komprimiert aber immer stärker die rechte Seite. Und dann ist so der Klassiker, bei Fußball sehe ich das, rechte Leiste tut dann weh. Der Fuß ist öfter umgeknickt, weil die einfach mehr Gewicht auf die Seite rüberbringen. Dann haben sie irgendwann untere Rückenschmerzen auf der Seite. Dann hat man passiv da alles gemacht, hat dann die Hüfte aufgedehnt, was man halt so macht, Rücken behandelt. Aber sobald man einfach mal die Rotationsrichtung ändert, durch eine Übung, und zwar nicht durch den Schuss, sondern einfach durch eine Rotation der Wirbelsäule, gehen die Menschen raus und sagen, ich habe nichts mehr, ich kann wieder schmerzfrei schießen. Und das ist eine lapidare Übung, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich finde es schon auch spannend einfach. Also das, und es ist ja einfach so das universelle Prinzip, dass sich der Körper einfach immer anpasst. Also da gibt es ja auch dann Anpassungen am Sprunggelenk, an der Achillessehne, auch vom überwiegenden Schussbein, dass da die Beweglichkeit bei Fußballern um 2, 3 Grad reduziert wird. Und das sind dann alles auch so Dinge, die über Jahre hinweg natürlich dieses ganze System fragiler machen. Und gerade auch, ich weiß nicht, sagte die Overuse Injury Hypothesis was? Also, ja, ich kann es gern kurz auch für die Zuhörer erklären. Wenn ich immer wieder dieselben Bewegungen ausführe, immer wieder dieselben Muskeln und Gelenke beanspruche, dann führt es halt tendenziell schneller zur Abnutzung, ja. Und dementsprechend ist es da wichtig, einfach auch gezielt Ausgleichsübungen zu identifizieren und dann auch zu performen. Raffi, was ich bei euch auch richtig spannend fand, ist, und das war auch so eine Sache, wo ich jetzt auch an wenig anderen Anlaufstellen wirklich auch so klar gesehen habe, dass man gerade auch Skoliosen, ja, dass man da teilweise auch schwerere Fälle wirklich wieder relativ ins Lot bringt. Was sind da deine Erfahrungen und Ansätze?
Ja, ganz interessant finde ich eigentlich. Also erstmal, was du gerade gesagt hast, wir bezeichnen es immer als RSI-Verletzung, also Repetitive Strain Injuries, immer wieder gleiche Muster, die zu
Okay.
einem Problem führen. Ne? Genau. Also Overuse oder Repetitive Strain ist das gleiche so. Und bei Skoliosen habe ich vor vielen Jahren für mich verstanden, für mich persönlich jetzt, dass die Korrektur von der Skoliose oder die Korrektur des Laufens das gleiche ist. Das klingt erstmal völlig absurd. Aber im Laufen muss ich mich eben symmetrisch in beide Richtungen bewegen können, natürlich, weil ich muss ja mit rechts erstmal den gleichen Schritt machen können wie mit links, natürlich, damit ich mich vorwärts bewegen kann. Und das überträgt sich halt auf den ganzen Körper. Und bei uns im zweiten Kurs oder im zweiten Level, da machen wir ganz viel zu Gangmechanik und ich habe das sehr, sehr simpel versucht, so runterzubrechen, damit man damit auch praktisch arbeiten kann. Dann ist man quasi direkt befähigt. Ich kann damit ganz viel Gangkorrektur machen, kann ganz viel Fuß-, Knie-, Hüftkorrektur machen. Und gleichzeitig sind die gleichen Übungen auch für eine Skoliose das Richtige. Und wir haben Skoliose-Patienten, viele, auch aus dem Ausland häufig. Also wir haben auch Patienten aus Frankreich, die zu uns kommen und so extra deswegen zum Beispiel. Und man kann bei funktionellen Skoliosen, kriegt man die nach 2, 3 Einheiten häufig, also fast weg, würde ich jetzt mal sagen. Bei strukturellen, wo der Knochen tatsächlich verändert ist, kann man die bis zu einem gewissen Grad korrigieren natürlich. Das ist immer Knöchern irgendwann eingeschränkt. Aber wir haben da Patienten, die in kurzer Zeit eine Verbesserung 10, 15, 20 Grad haben. Also das ist brutal viel. Brutal viel. Und es ist ein super spannendes Thema, finde ich auch.
Und natürlich dann auch wieder mit so viel Lebensqualität verbunden, gell, was die Menschen dann haben, wenn sie keine Schmerzen mehr haben und sich wieder in ihrer Sportart austoben können. Ja, glaube ich, dass
das ist ein schönes Beispiel. Wir haben gerade einen Fußballer aus Aue hier, also der spielt in Aue, dritte Liga, und der macht Kreuzbandreha bei uns, aber hat auch eine Skoliose. So, und dann habe ich mir das mal erklärt, wenn dein Becken auch immer in die gleiche Richtung rotiert, wenn der Knie mal nach innen fallen, das ist für dein Kreuzband auch ungünstig. Und wir haben jetzt, er muss jetzt bis diese Woche noch entlasten und muss da Stützen laufen, weil durfte nur ein bisschen auftreten. Und meine Kollegen arbeiten überwiegend mit ihm, aber die haben in den letzten 4 Wochen mit dem einfach nur an seiner Skoliose gearbeitet, weil er dann Übertrag daran hat, auf seine Beinachse direkt, und jetzt einfach, wenn er stützenlos ist, einfach schon mal eine gute Beinachse aufgrund dessen hat. Also da siehst du selbst, im Profifußball, das ist gerade das beste Beispiel, es ist halt ultra, ultra wichtig.
Ja, also was ich da immer wieder raushöre, ist einfach, alles hängt mit allem irgendwo zusammen, ja, und wenn du halt hier an der einen Stelle das Symptom hast, dann ist es auch ganz oft so, dass die Ursache eigentlich komplett woanders ist oder es häufig sogar mehrere Ursachenherde gibt, und die gilt es halt dann zu identifizieren und zu bearbeiten entsprechend. Es ist es so, die Frage habe ich auch vor kurzem euch bei Insta geschrieben, einfach zum einen aus eigenen Problemen, sage ich jetzt mal, zum anderen aber auch, weil ich es bei vielen Spielern natürlich sehe, die wir betreuen, ja, die O-Bein-Sache bei Fußballern. Das ist ja was ganz viele Fußballer haben. Ich habe jetzt vor 3 Jahren mit Aktivspielen aufgehört. Ich habe auch so leichte O-Beine, ich jetzt nicht komplett krass, aber auch so leichte. Bei vielen Spielern ist es dann schon noch ein bisschen stärker. Was sagst du dazu? Kann man da noch ein bisschen was machen an der Beinachse? Und bis zu welchem Grad sollte man eigentlich was machen? Oder ist so eine gewisse O-Beinstellung für Fußballer nicht auch irgendwo funktionell sinnvoll?
Ja, erstmal absolut. Also natürlich, die Struktur passt sich immer der Funktion an. Wenn ich jetzt sehe, viele Fußballer entwickeln O-Beine, weil die natürlich diese Funktion häufig abrufen einfach. Und das ist auch gar nicht schlimm. Langfristig für dein Kniegelenk bedeutet ein O-Bein häufig Kniearthrose. So. Das kann eben irgendwann daraus resultieren natürlich. Da gibt es auch Untersuchungen zu, dass natürlich O-Beine sowas eher fördern können. So. Mhm. Erstmal ist eine Anpassung an Sport halt immer das Richtige und wichtig, bis zu einem gewissen Grad. Denn unser Körper passt sich natürlich auch nur so weit funktionell an, wie es auch möglich ist. Sobald wir diesen Grad überschreiten, entwickeln wir einfach Probleme. Das heißt, man muss natürlich auch zu einem gewissen Grad dagegen arbeiten. Das ist bei O-Beinen extrem gut möglich, muss man sagen. Haben wir etliche Beispiele, bei denen wir das gut machen, damit die eben einfach wieder entlastet werden. Denn die Karriere, sagen wir mal Fußball, grob zwischen 20 und 35, jetzt einfach mal grob, wo man so als Profi ungefähr auf hohem Niveau spielen kann. Und auch Hobbysportler ab 35 spielst halt Altherren und kickst auch so ein bisschen mit Jungs.
Man wird ja in die Früh schon ab 30, ich sag's dir. Obwohl, da muss ich ganz kurz auch wenn ich da echt immer, ich bin jetzt 32 und da schüttle ich jedes Mal den Kopf, wenn Leute schon in meinem Alter irgendwie Altherren spielen, dann denke ich mir, Junge, das kann doch nicht sein, das ist doch, also das anderes Thema, ich weiß, aber ich denke mir, das darf nicht sein. Jetzt, sorry.
Aber gutes Thema, ich hack da kurz an. Ich bin 38 und ich mache ja schon mein Leben lang Jiu-Jitsu, also schon Kampfsport, und ich habe bei uns in der Trainingsgruppe sind welche, sind über 60. Die kloppen sich mit mir auch noch, ne? Also, und auch mit den 20-Jährigen.
Stark.
Die würden nicht sagen, ich kämpfe bei den Altherren. Nee, yeah. Die wollen auch, natürlich übertreiben sie nicht mehr so komplett, aber die kloppen sich halt schon noch mit, ja? Also, das ist schon auch schön zu sehen. Fußball ist häufig so, dann hast du ein Alter überschritten, ja, dann spiele ich halt Altherren, dann höre ich halt auf so. Ja. Und dann ist das Problem häufig im Mannschaftssport ja folgendes. Leute haben dann eben ein Problem entwickelt, sagen wir mal O-Beine. Und dann gehen die vom 3-mal die Woche Training plötzlich auf null, weil die spielen ja keinen Fußball mehr. Und die sind sich mehr, die brauchen Mannschaftskontext zum Training, um Spaß zu haben. Und dann entwickeln sie ja Probleme. A, weil sie ein Problem, das O-Bein entwickelt haben vielleicht. Und das B dann nicht mehr so adäquat belasten beim Fußball. Und dann kommen eben Probleme. Und plötzlich sagen die, ja, seit ich nicht mehr Fußball spiele, plötzlich tut mir Treppe gehen weh. Und das ist ja ärgerlich, wenn du Mitte, Ende 30 bist und dann schon Beschwerden hast im Alltag eigentlich. Mhm. Das ist ja nicht das, was wir uns vorstellen. Und wir stellen uns ja vor, gesund alt zu werden, würde ich jetzt mal erstmal sagen. Das ist ja das Ziel von ganz, ganz vielen Menschen. Aber ich finde auch für Profis, die sich auch verschleißen, selbst die wollen ja mit 50 noch in die Knie gehen und mit ihren Kindern spielen vielleicht. Oder mit ihren Enkelkindern irgendwann mal, wenn sie noch ein bisschen älter sind. Und deshalb intervenieren wir bei Leuten mal relativ früh, finde ich, dass wir denen einfach sinnvolle Ergänzungsübungen geben, damit sie ihr Problem besser kompensieren können. Denn es geht nur noch um Kompensation bei vielen tatsächlich. Aber das macht eben Langlebigkeit von Gelenken einfach aus. Und deswegen arbeiten wir mit Leuten schon sehr früh zusammen, während der Karriere, aber auch mit Leuten natürlich nach der Karriere, damit sie dann einfach auch beschwerdefrei ihr Leben gestalten können. Denn das ist ja, was ist das Leben gegen 15 schöne Jahre Fußball? Ja, das Leben ist vielleicht nochmal wichtiger danach auch. Weil es geht ja nochmal länger.
Mhm. Ja, definitiv. Und die meisten, die können halt von diesen 10, 15 Jahren Fußball dann nicht bis ans Lebensende oder haben da nicht komplett ausgesorgt. Und ich finde den Ansatz auch richtig schön und auch richtig wichtig. Also ich habe auch jetzt, als wir unsere letzte Ausbildung, den Soccer Kinetics Guide, gelauncht haben, habe ich auch oder bin auch auf eine Studie zu sprechen gekommen, wo es eben genau darum geht, dass gerade diese Arthrosefälle bei Fußballern nach der Karriere, also das Fußball, da die Sportart Nummer eins ist, ja, wo die meisten Arthrosefälle produziert werden, mehr als Leichtathletik, als Tennis, als die anderen Sportarten. Von daher ist es, wie du es gerade schon gesagt hast, schon in der Karriere wichtig, dass dieses System Körper einfach gut funktioniert und dass es stabil und resilient ist. Raffi, gibt es noch Themen, worüber du gerne sprechen würdest, beziehungsweise ja irgendwie Tipps, die du jedem Fußballer mitgeben würdest, wo du sagst, hey, das sind vielleicht zwei, drei Dinge, die kannst du selber machen, damit du lange fit bleibst?
Ja, gerne. Also erstmal, mein wichtigster Tipp, verfolg nicht eine Methode. Jetzt sage ich in meinen Ausbildungen ja auch immer, ich unterrichte keine Methode persönlich, ich unterrichte nur Konzepte. Weil Methoden sind immer limitiert und ich möchte, wenn Leute zu uns kommen zum Beispiel, dass sie das, was ich denen zeige, in ihre eigene Arbeit integrieren und damit einfach besser arbeiten können. Aber deswegen sollen sie nicht alles andere vergessen. Das wäre mir so erstmal allgemein, glaube ich, wichtig.
So ein Werkzeugkasten, gell? Dass man sich einfach wieder genau. Sachen rauspickt und dann in seinen eigenen Werkzeugkasten rein, ja.
Genau das. Und je mehr Werkzeuge ich halt habe, die auch noch scharf sind am besten und gut funktionieren, desto besser kann ich damit arbeiten. Ja, eine stumpfe Säge ist halt auch schlecht.
Ja. Yeah.
Ja. Und für Fußballer, ich mache es sehr einfach, glaube ich. Jeder Fußballer sollte auch barfuß trainieren. Ich rede nicht von Fußball, sondern ich rede mal vom Barfuß über den Platz laufen und die Füße richtig mobilisieren. Das ist total underrated, glaube ich. Dann Training der hinteren Kette. Unbedingt, sagen wir mal, Romanian Deadlift, also rumänisches Kreuzheben zum Beispiel zu machen, hinteren Oberschenkel zu kräftigen. Super wichtig. Und dann Rumpfrotation zur Nicht-Schussbeinseite des Brustkorbs zu trainieren. Wenn man die drei Sachen macht, hat man schon mal für sich so viel gewonnen tatsächlich, dass man viel Probleme einfach vermeiden kann und viel auch verbessern kann. Und es ist total einfach.
Ey, top. Finde ich alle drei richtig gut und das schreibe ich auch alle drei. Also gerade auch hintere Kette. Musste ich gerade an FIFA 11 Plus denken. Das ist eins der meist erforschten, kennst du wahrscheinlich, Präventionsprogramme im Fußball oder ein Warm-Up-Programm. Besteht aus verschiedenen Lauf-ABC-Übungen und Mobility- und Strength-Übungen. Und eine Übung im Mobility- und Strength-Programm ist der Nordic Hamstring Curl. Und FIFA 11 Plus liefert ja bei den Studien wirklich auch echt gute Ergebnisse. Und ich glaube, der Großteil, warum diese Ergebnisse bei FIFA 11 und Plus so gut sind, ist tatsächlich auf den Nordic Hamstring Curl zurückzukommen, weil da einfach diese hintere Kette so perfekt gekräftigt wird, auch in diesem Bewegungsmuster. Und ich glaube, wenn der nicht dabei wäre, der Nordic Hamstring Curl, wären die Ergebnisse bei FIFA 11 und Plus gar nicht so gut. Meine persönliche Meinung.
Das glaube ich tatsächlich auch. Also ich habe auch mal diese FIFA Football Medicine Ausbildung gemacht vor ein paar Jahren.
Ach cool,
da wird ja das 11 Plus auch gesprochen, im Detail. Und wenn du dann noch lernst, weil im Nordic Hamstring Curl dein Becken zu kontrollieren, dann ist der noch mal viel besser.
Eher posterior ist, also nicht, dass du nicht,
genau.
Ja, okay.
Mhm. Wenn du das Becken nach hinten drehst oder aufrichtest, wenn du es nennen willst, und das noch kontrollieren kannst,
ja,
dann siehst du auch bei Leuten, die haben auch eine unglaublich große Problematik, so 5 Zentimeter nur zu halten. Und wenn du das progressiv gut aufbaust mit Leuten, die haben ein Benefit, das ist unfassbar. Ne? Die haben bessere Sprintgeschwindigkeit, weil da werden die Hamstrings massiv gefordert. Die haben bessere Mobilität, die haben weniger Kreuzbandrisse, das ist ja ein Riesenfaktor dabei. Die haben weniger Muskelfaserrisse. Also das kann man jedem in den Plan reinschreiben und das kannst du Route des Partnerübungen auf dem Platz sogar machen. Das ist auch praktisch.
Ja. Ja, so wird es ja auch bei FIFA 11 Plus dann umgesetzt.
Ja. Cool.
Raffi, mega, danke. Danke für deinen Input. Danke für deine Zeit. Wenn die Leute jetzt mehr über, das freut mich, wenn die Leute mehr über dich und beziehungsweise euch bei Körperbau erfahren wollt oder erfahren wollen, wo haben sie Anlaufstellen, wo finden sie euch?
Am besten auf Instagram, also @körperbaulemgo oder im Internet körperbau-lemgo.de, das ist unsere Website. Und dieses Jahr wird es noch, das kann ich jetzt gerade hier schon mal so ein bisschen vorab triggern, es wird noch eine, sagen wir mal, spezielle Human Development Ausbildung beim BVB geben.
Oh.
Auf dem Gelände.
Cool.
Ja. Die haben mich eingeladen. Das wird im Herbst wahrscheinlich in der Länderspielpause stattfinden. Das wird bald veröffentlicht. Das ist sehr umgemünzt, sagen wir mal, auf Fußballerprobleme. Da werde ich viel zu unteren Extremität zeigen. Hüfte, Knie, Sprunggelenk und diese Probleme, die wir gerade schon besprochen haben, ansprechen. Und dann war auch noch bei uns jetzt vor kurzem Bernd Steinhoff, der Leiter der TSG-Reha von Hoffenheim. Und damit tun die vielleicht auch noch ein bisschen was gehen. Also da in diese Fußballwelt, Richtung Dortmund, Hoffenheim, wird demnächst mal ein bisschen was gehen.
Ja, mega. Dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass es so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Raffi, danke für deine Zeit. Habt noch einen schönen Tag. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Channel. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke für euer Interesse am neurozentrierten Fußball. Trainiere heute, worüber andere erst morgen nachdenken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.